HR Info im Gespräch.
Mit Bernd Leifeld, Organisationsgenie und Geschäftsführer der Documenta. In Kassel hat sie jetzt ihre Tore geöffnet fürs Publikum. Die weltweit größte und bedeutendste Ausstellung für zeitgenössische Kunst, die nur alle 5 Jahre stattfindet. Für Bernd Leifeld ist es bereits das 4. Mal, denn 1996 hat der Theaterregisseur und Intendant das Fach gewechselt und die Geschäfte der Documenta übernommen. In seinem schlichten und schmalen Büro über dem Fridericianum steht vor allem ein großer Tisch. Hier bespricht er, hier verhandelt er, hier zeichnet er alles gegen. Von A wie Abfalleimer bis Z wie Zulieferer. Vom Autokran für die tonnenschwere Skulptur bis hin zum Zelt für die Installation im Freien. Mit Bernd Leifeld spricht hr-Info-Moderator Uli Höhmann.
Herr Leifeld, die Documenta 13 ist Ihre 4. Documenta, die Sie jetzt machen. Können Sie mit der modernen Kunst eigentlich was anfangen?
Ja, ich finde, dass wir bei der Documenta eine äußerst privilegierte Situation haben für alle die hier arbeiten, dass wir die Möglichkeit haben, uns permanent mit den Fragen der zeitgenössischen Kunst auseinanderzusetzen. Nicht erst, wenn die Ausstellung vorliegt, sondern auch im Vorfeld. Und ich hatte das Privileg, mit 4 sehr unterschiedlichen künstlerischen Leitern und Leiterinnen zusammenzuarbeiten, wobei ich selber ja nach außen nie mit meiner Meinung über zeitgenössische Kunst auftrete.
Also es interessiert Sie als Privatperson, Bernd Leifeld schaut sich gerne moderne Kunst an?
Ja, ich komme ja von meiner Biografie her vom Theater und habe dann irgendwann mal einen Wechsel vollzogen in eine neue Funktion bei der zeitgenössischen Kunst. Und ohne dass ich es wusste, dass ich in meinem Leben mal als Geschäftsführer in Kassel ankommen werde, war ich zum Beispiel 1972 schon auf dieser sagenumwobenen Documenta 5, bei der es sehr viele auch theatralisch ausgerichtete Kunst gab. Und von da an war ich eigentlich immer neidisch auf die Bürger von Kassel, die das Privileg hatten, 100 Tage lang bei dieser Ausstellung da sein zu können.
Für die Documenta gibt es ja immer einen Geschäftsführer, das sind Sie, und eine künstlerische Leitung, das ist dieses Mal die Amerikanerin Caroline Christoph Bakatschiew. Wie sind da die Aufgaben so generell verteilt zwischen Ihnen beiden?
Der Geschäftsführer ist für alles zuständig, was mit Finanzen zu tun hat. Das heißt, ich unterschreibe alle Verträge, auch den Vertrag der künstlerischen Leiterin, auch wenn sie von mir nicht ausgewählt wurde, aber ich unterschreibe den Vertrag. Ich unterschreibe jeden Leihvertrag von Kunstwerken oder Transportvertrag oder jeden Personalvertrag und bin somit auch für das finanzielle Ergebnis hinterher allein verantwortlich. Das heißt, diese Aufgabenteilung birgt durchaus Konflikte, denn die künstlerische Leitung hat ja eine ganz große Kraft- und Machtfülle, denn sie, die künstlerische Leitung, definiert immer wieder aufs Neue die Documenta und da muss man seitens der Geschäftsführung sehr flexibel reagieren auf Ansätze, auf Ansprüche dieser künstlerischen Leitung und entsprechend dann auch administrativ Wege dafür finden, damit das alles möglich gemacht wird, was diese künstlerische Leitung möchte.
Das klingt jetzt sehr, sehr diplomatisch, aber ich kann mir vorstellen, manchmal gibt es dann so Situationen, den will ich haben oder dieses Kunstwerk will ich haben, Sie sagen, geht nicht.
Den Satz gibt's nicht, das geht nicht, gibt's bei der Documenta nicht, sondern es geht immer darum, wie geht es. Und da muss man unterschiedliche Wege finden. Ich mische mich in keiner Weise in inhaltliche Dinge ein, auch nicht über den Umweg der Finanzen, indem ich sage, das geht nicht, sondern da muss man schauen, dass man andere Finanzierungsmöglichkeiten findet.
Bringen Sie doch mal ein Beispiel aus den 4 Documenta, die Sie gemacht haben, wo es da so einen Konflikt gab, wo es wirklich lange gedauert hat, vielleicht auch sich anzunähern zwischen Ihnen als Geschäftsführer und dem künstlerischen oder der künstlerischen Leiterin.
Ja, ich kann ein Beispiel sagen aus dem Bereich der Grundlagen einer Ausstellung. Also konkret, wenn die künstlerische Leitung nach Kassel kommt, dann findet sie als Ausstellungsorte vor das Museum Fridericianum und die Documenta Halle und nichts anderes. Das heißt, mit der Konzeptionsfrage ist auch immer eine Frage der Orte verbunden. Bei der Documenta 13 werden wir eine große, große Anzahl von kleineren Häusern und Ausstellungsorten haben, die sich beziehen auf die Geschichte dieser Stadt oder die sich auch einpassen in diesen wunderschönen Barockpark Karlsaue. Und das ist schon eine erste Frage, Wenn man das Geld nicht dafür hat, dann muss man sich halt hinsetzen und gemeinsam überlegen, wo gibt es Möglichkeiten. Das geht aber alles nur im Einvernehmen. Das geht nicht gegeneinander, es geht immer nur miteinander.
Also ich höre da so ein bisschen raus, Sie müssen jetzt zwar als Geschäftsführer nichts von moderner Kunst verstehen, aber Sie müssen den künstlerischen Leiter oder die künstlerische Leiterin verstehen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da vor allem am Anfang, wenn ein künstlerischer Leiter neu ist, da schon unter Umständen man ziemlich aneinander mal vorbeiredet, oder?
Ja, das ist so. Wichtig aber ist, dass sich jeder seine Aufgaben besinnt. Ich bin nicht ein Zu-Tode-Verwalter, sondern ich bin ein Ermöglicher. Und ich nehme die Wahl einer künstlerischen Leitung sehr ernst. Das heißt, dieser künstlerische Leiter oder die künstlerische Leiterin hat eine äußerst verantwortungsvolle Aufgabe, dieses Kleinod der Documenta weiterzubringen, in die Zukunft zu führen, indem diese Ausstellung immer wieder aufs Neue definiert wird. Und deshalb muss man auf dem Weg sein, solche Neuerungen auch zu ermöglichen und nicht nur einfach dafür zu sorgen, dass neue Bilder an alte Hacken gehängt werden.
Jetzt haben Sie ja schon 4 Leiter erlebt. Mit wem war es denn so am anstrengendsten?
Das ist die Frage, was mit Anstrengung gemeint ist.
Wo haben Sie vielleicht am längsten gebraucht, sich aneinander zu gewöhnen?
Ich kann jetzt keine Reihenfolge aufstellen. Das sind sehr unterschiedliche Persönlichkeiten gewesen. Bei der Documenta 10 bin ich ein Jahr vor der Documenta, anderthalb Jahre vor Eröffnung der Documenta eingestiegen und konnte dann nur bestimmte Dinge dann auch nachvollziehen, die in Gang gesetzt wurden. Und da waren die Aufgaben auch vor allen Dingen in der Richtung der Diplomatie gefragt, weil die künstlerische Leiterin der damaligen Documenta 10 einige Probleme in der Außendarstellung hatte und man hat ihr bestimmte Dinge auch zugeschrieben, die ich dann versucht habe als Geschäftsführer auch auszugleichen, indem ich einen Werbefeldzug für diese künstlerische Leiterin dann begonnen habe.
Sie sind der Oberdiplomat der Documenta?
Ich versuche, dass sich die Konzentration auf die Kunst legt und nicht auf den Rahmen. Und das ist das Besondere, dass diese Documenta als Institution immer wieder auch eine Vorreiterposition hat. Und deshalb muss man es verkraften können, als Geschäftsführer auch neue Wege zu gehen, die man dann aber eben gemeinsam geht.
Sie haben vorhin schon selbst erwähnt, Sie kommen ja ursprünglich vom Theater. Da waren Sie ja ganz viel Verschiedenes, also Dramaturg, Regisseur, Intendant auch. Wie oft fühlen Sie sich hier im Documenta-Betrieb an den Theaterbetrieb erinnert?
Es gibt sehr viele Ähnlichkeiten. Ich habe als Intendant auch gesagt, man muss einmal bei einer Premiere in einer Schauspielergarderobe gesessen haben und gemeinsam den Angstschweiß ausgeschwitzt haben, den ein Künstler hat, der auf die Bühne geht. Also etwas theatralisch gesprochen, muss man in der Lage sein, sich auf die andere Seite des Tisches zu versetzen und mit den Künstlern gemeinsam zu denken und zu arbeiten.
Haben Sie hier auch den Angstschweiß der Künstler gespürt schon mal?
Ja, Angstschweiß ist jetzt ein bisschen theatralisch gesprochen, den gibt es im Theater wirklich. Hier ist es manchmal ein längerer Prozess, dass so bestimmte Kunstwerke, die gerade vor Ort entstehen, viele Prozesse durchschreiten. Und da gibt es immer wieder auch Situationen, wo ein Künstler dann eben auch solistisch unterwegs ist und der darf nicht das Gefühl haben, da gibt es eine übermächtige Institution, die mir gegenübersteht, sondern ich bin ein Teil dieser Organisation und wir sind gemeinsam auf dem Wege, etwas zu realisieren.
Bernd Leifeld ist heute im Gespräch bei hr-info, Geschäftsführer der Documenta in Kassel. Die Documenta ist ja im Grunde jedes Mal so raumgreifend, dass also wirklich große Teile von Kassel zur Documenta werden, regelrecht. Also Sie haben es vorhin schon erwähnt, Friederizianum und auch die Documenta-Halle, das sind so die festen Bestandteile. Seit einiger Zeit gibt es dann den Kulturbahnhof, aber jetzt auch öffentliches Gelände, Karlsaue zum Beispiel. Wie viel Ausstellungsfläche haben Sie dieses Mal?
Letztes Mal haben wir bei der Documenta 12 etwa 10.000 Quadratmeter dazu gebaut zu den vorhandenen Flächen. Dieses Mal kann ich Ihnen das noch gar nicht sagen. Ich muss es mal dringend nachrechnen. Wir haben jedenfalls eine sehr große Anstrengung für unser Publikum vor, denn in dieser großen Karlsaue, die von der Orangerie bis zum Ende mehr als 1 Kilometer lang ist, gibt es mindestens 30, 40 Kunstwerke, die man sich erwandern, erarbeiten muss. Und deshalb ist es ein bisschen schwierig, das jetzt genau auf Quadratmeterzahlen zu berechnen.
Gibt es da Kämpfe mit der Stadt oder auch mit Privatleuten, wenn Sie da neue Räume oder neue Flächen suchen?
Ja, Kämpfe nicht, aber Verhandlungen. Bei dieser Dokumenta kam es Frau Christoph Bakajew sehr darauf an, Bezüge zur Geschichte der Stadt Kassel herzustellen. Und deshalb gibt es Räume, die eine bestimmte Generation von Kasselern bisher noch nie von innen gesehen haben.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel gibt es einen Ballsaal in einem Hotel, der von Arnold Bode gestaltet wurde, der viele Jahre, Jahrzehnte geschlossen war, aus irgendwelchen feuerpolizeilichen Gründen. Da hat aber eine ganze Generation von Kasselern die Tanzschule absolviert, den Abschlussball absolviert. Da gibt es kiloweise Fotos von Abschlussbällen in diesem Raum. Und dieser Raum wird jetzt zum ersten Mal wieder durch ein Kunstprojekt der Dokumenta 13 geöffnet. Und die künstlerische Leitung hat auch Interesse, zum Beispiel, wir werden auch in den Weinbergbunker gehen. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Das war ein Bunker, der ursprünglich mal als Bierkeller gebaut wurde und dann während des Zweiten Weltkrieges als Luftschutzbunker, in dem sehr viele Leute im Jahre 1943 den Angriff auf die Stadt Kassel auch überlebt haben. Dort gibt es 2 Kunstwerke und ich bin sicher, dass ganz viele Kasseler noch nie in diesem Bunker waren. Und das wird sehr interessant sein, wie diese Kunstwerke in diesem historischen Raum dann wirken werden auch.
Kassel ist die Dokumenta, so kann man manchmal den Eindruck bekommen, also gerade während der Ausstellung, dann während der 100 Tage. Aber die Dokumenta ist nicht gleich Kassel. Ich denke, das haben Sie auch zu spüren gekriegt, als jetzt vor kurzem in der Elisabethkirche in Kassel diese Figur von Stefan Balkenhol in die Kirchturm gestellt wurde. Muss man kurz dazu sagen, Balkenhol ist einer der renommiertesten deutschen Bildhauer, kann man glaube ich sagen. Und die Figuren von Balkenhol, die sind sehr konkret, oft lebensgroße Menschenfiguren, grob aus Holz gehauen, bemalt. Und so eine steht jetzt ganz oben im Turm der Kirche auf einer goldenen Kugel obendrauf. Und die künstlerische Leiterin und auch Sie haben sich jetzt ja ziemlich aufgeregt und darum gebeten, dass die Figur wieder wegkommt. Warum eigentlich?
Wir haben nicht gebeten, dass die Figur wieder wegkommt, aber wir möchten gerne, dass diese Ausstellung, die 100 Tage alle 5 Jahre in dieser Stadt passiert, eine Wahrnehmungsmöglichkeit beim Publikum findet. Wir können uns offensichtlich ziemlich schwer verständlich machen in dieser Richtung. Deshalb erzähle ich Ihnen, wie das bei der Biennale in Venedig zugeht. Dort können Sie inzwischen für $20.000 das Logo der Biennale kaufen. Dann stellen Sie dort aus, was Sie als Kunst gemacht haben oder was Sie für wichtig halten, hängen ein Logo draußen dran und schon ist die Verwechselbarkeit der Institution da. Die Dokumenta ist eine kuratierte Ausstellung und das heißt, wir möchten gerne den Besuchern, die nur wegen der Dokumenta nach Kassel kommen, und auch da gibt es einen Unterschied zu Venedig, die nur wegen der Dokumenta nach Kassel kommen, möchten wir nur klar machen, was ist Dokumenta und was ist nicht Dokumenta. Wir haben keinen Hoheitsanspruch in dieser Stadt und keine Deutungshoheit, aber es gibt eine große Gruppe von Trittbrettfahrern, die an unser Publikum heran wollen, aus rein ökonomischen Gründen. Und beide Künstler, die sich jetzt so ganz furchtbar moralisch aufregen, werden von demselben Galeristen vertreten, dem ein kommunikativer Coup gelangt ist, dass diese Leute, die noch nie zur Dokumenta eingeladen worden sind, jetzt plötzlich so prominent werden.
Sie haben aber allerdings dazu gesagt, das sei diese Figur von Stefan Balkenhol in der Elisabethkirche sei ein Eingriff in die Freiheit der Dokumenta. Die künstlerische Leiterin Caroline Christoph Bakajew hat gesagt, das sei eine hegemoniale Geste. Das sind schon Dinge und Ausdrücke, die leicht missverständlich sind und vor allem erstmal erklärungsbedürftig. Oder sehen Sie das nicht so?
Also ich äußere mich in Kunstfragen nicht, wie Sie wissen, das habe ich schon mehrfach gesagt. Ich versuche nur, dieses Kleinod von Dokumenta zu schützen vor allen Trittbrettfahrern, nicht mehr und nicht weniger.
Ist auf jeden Fall eine ziemliche Diskussion entstanden daraus, jetzt im Mai. Einige haben Ihnen und der Dokumenta auch vorgeworfen, Sie würden da regelrecht Zensur üben. Können Sie zumindest verstehen, dass dieser Eindruck entstanden ist?
Nein, ich kann das in keiner Weise verstehen. weil die verantwortlichen Veranstalter meine Position kennen seit vielen Jahren. Und ich habe andere Veranstalter, die 5 Jahre vor sich hinschlafen und nur während der Documenta wach werden, gebeten, sie sollten sich doch auf das beziehen, was sie können. Und vielleicht ist die Kirche ein Ort der Stille und der Besinnung und nicht ein Ort für Kunstausstellungen, wo man rein ökonomische Interessen damit verbindet.
Aber man kann vielleicht als Fazit daraus ziehen, die Documenta ist da an eine eigene Grenze vielleicht gestoßen, an die Grenze des vielleicht künstlerischen Gesamtkonzepts.
Nein, ich glaube nicht, dass die Documenta an eine Grenze stößt, sondern wir vermissen die Vorteile, die es gibt, wenn man in so einer kleinen Großstadt wie Kassel eine solche Veranstaltung macht. Und wir brauchen in diesen 100 Tagen keine ergänzende Veranstaltung dazu. Wir bieten dem Publikum so viele Ansatzpunkte, dass man mindestens 3 Tage braucht, um die Documenta zu sehen. Und wenn andere glauben, sie müssten an unser Publikum rankommen, dann sollen sie es tun. Es gab so eine Situation, während der Documenta 10 hat man dort, wo unser Publikum vorbeigeht, ein leerstehendes Ladenlokal gemietet, unser Logo dran gemacht und den Leuten vorgemacht, dass das Documenta wäre. Und als sie dann später auch noch einen Katalog mit diesen Künstlern veröffentlicht haben, mit unserem Logo, habe ich dann unseren Rechtsanwalt mit dieser Frage befasst.
Und den Galeristen verklagt?
Ja.
Und wie ist es ausgegangen?
Das ist ein urheberrechtlich geschützter Begriff, die Documenta. Und daran sollte man sich halten in einem Rechtsstaat.
Bernd Leifeld, der Geschäftsführer der Documenta, ist heute im Gespräch in hr-info. Eine Grenze sehen Sie jetzt in dieser Sache nicht, was die anderen, die vermeintlichen kleineren Konkurrenten angeht. Aber eine Grenze haben Sie mit Sicherheit, das ist der Etat. Sie haben rund 25 Millionen Euro, ist der Etat für die Documenta 13. Ich habe neulich den schönen Satz von Ihnen gelesen, das Budget atmet. Wie viel veratmet denn die Documenta 13 noch über diese 25 Millionen hinaus?
Das kann ich Ihnen erst im September sagen, aber in der Tat atmet das Budget deshalb, weil wir für bestimmte Vorhaben dann auch noch zusätzliche Gelder erwirtschaften. Also wir überlegen uns, bestimmte Dinge zu realisieren, wenn wir sie finanzieren können. Und das heißt, dass wir über die öffentlichen Geldgeber Stadt, Land und Bund hinaus dann nach Partnern suchen, sowohl Sponsoren als auch ein Freundeskreis, als auch Unterstützer oder International Foundations, die dann angefragt werden, ob sie bei bestimmten Projekten dann noch zusätzlich helfen.
Jetzt die vergangene Documenta 2007, da haben Sie 19 Millionen Euro gehabt. Am Schluss waren es über 40% mehr. Kriegen Sie da von keiner Seite irgendwie Ärger?
Nein, das ist natürlich alles mit dem Aufsichtsrat abgesprochen. Also Stadt und Land schicken jeweils 5 Vertreter in einen Aufsichtsrat. Und wenn wir mehr Geld ausgeben, müssen wir dafür die Genehmigung des Aufsichtsrates haben, auch wenn wir das Geld selbst erwirtschaften. Also wenn ich mehr Geld habe, teile ich das dem Aufsichtsrat mit und teile ihm auch gleich mit, wofür ich dieses Geld dann verwenden werde. Das ist im Vorfeld rechtlich abgesichert.
Abrechnen werden Sie natürlich erst nach der Documenta 13 im September, Sie haben es schon gesagt. Aber was ist denn so aus Ihrer Erfahrung heraus so der größte Posten in so einer Documenta-Abrechnung? Für was geben Sie das meiste Geld aus?
Bei der Documenta 13 entsteht sehr viel an Kunst vor Ort. Das heißt, wir brauchen nicht mehr so viel Geld für den Transport von Kunstwerken aus Museen, sondern wir helfen dem Künstler vor Ort, Kunstwerke zu realisieren. Und das ist ein großer Posten, um die Kunst überhaupt möglich zu machen. Wir müssen auch die Kunst bewachen. Das heißt, das Personal dafür ist eine große Position. Wir müssen die Kunst versichern. Wir müssen sie auch nachts bewachen. Das sind alles Dinge, die eine große Rolle spielen in den Finanzen.
Sie haben vorhin schon die Sponsoren erwähnt und dabei auch so nebenbei den Documenta-Freundeskreis. Das ist also so ein Kreis von klassischen Kunstmäzen, im Wesentlichen die Familie Oetker ist da engagiert und die unterstützen eben die Documenta. Was bieten Sie ihnen dafür, dem Freundeskreis?
Also dies ist eine lose Vereinbarung, die man trifft mit den Freunden der Documenta. Herr Dr. Oetker war schon bei der Documenta 12 dabei und hat das ein bisschen angeleitet, ohne den Position des Vorsitzenden zu haben. Und wir haben schon über die letzten Jahre immer wieder Begegnungen gehabt in unterschiedlichen Orten, ob in Köln, Basel, Venedig oder London, haben wir eine Zusammenkunft mit diesem Freundeskreis gehabt oder mit einzelnen Mitgliedern. Sie wurden von Christoph Bakajew auf den Weg der Konzeptionsfindung mitgenommen. Das heißt, die sind sehr frühzeitig auch informiert worden über Denkansätze, die wir in der Öffentlichkeit nicht veröffentlicht haben. Und so kriegt man natürlich auch einen Einblick in die Entstehungsgeschichte einer solch großen Ausstellung. Und das ist für viele Leute natürlich auch ein interessanter Aspekt.
Die Liste mit den Künstlern, die dann letztlich ausstellen auf einer Documenta, die geben Sie ja erst in der Woche vor der Eröffnung bekannt. Warum halten Sie die eigentlich so lange geheim?
Bei dieser Documenta sind wir sehr spielerisch mit dieser Frage umgegangen. Das ist ja eine Frage, die man uns immer wieder stellt. Warum seid ihr so rigide und warum denn zum Schluss? Bei dieser Documenta hätte man sich bei ein bisschen Fleiß die Ausstellungsliste sehr leicht alleine zusammenstellen können. Wir haben 100 Notebooks im Vorfeld herausgegeben. Wir haben auf der Website eine Menge von Lectures, Vorträgen, die Frau Christoph Bakajew weltweit gemacht hat.
Also die Notebooks, das sind so Essay-Heftchen, die Sie rausgeben, eine ganze Reihe.
Ja, genau 100, weil 100 ist so eine magische Zahl der Documenta. Man redet vom Museum der 100 Tage. Und wir haben eben auch 100 Notebooks im Hatje-Kanz-Verlag herausgegeben, schon seit 2 Jahren. Hätte man sich dort einlesen können, man hätte auch die Liste im Internet sehen können, wer sind denn die Autoren. Und es ist nicht so weit entfernt, wenn ein Künstler in dieser Reihe vorkommt, dass er vielleicht auch Künstler der Documenta wird. Also wir sind sehr spielerisch damit umgegangen, das hat aber keiner so richtig spielerisch aufgenommen, sondern wir sind wieder in der alten Position gelandet, dass wir so mauern mit dieser Liste. Aber wir wollen auch den Entstehungsprozess der Documenta schützen. Wir wollen nicht, dass 2 Jahre vorher Künstler permanent von Journalisten beobachtet werden, was sie denn jetzt gerade für die Documenta machen, sondern wir wollen ihnen die Möglichkeit geben, in Ruhe zu arbeiten. Und wir wollen auch verhindern, dass durch eine Liste von Namen, die für manche Leute ja auch dann böhmische Dörfer sind, schon eine Meinung über die Ausstellung entsteht. Die Ausstellung zählt, wenn sie da ist. Die Liste der Namen ist etwas für Fachleute, die vielleicht sich daraus ein Bild machen könnten, aber nur ein vorläufiges. Wir möchten gerne, dass die Ausstellung rezipiert wird und nicht Listen.
Wenn jetzt ein Name schon ja vielleicht 1-2 Jahre vorher bekannt werden würde, was würde das für den Künstler bedeuten? Würde er gestört in seiner Arbeit oder steigt sein Wert?
Es steigt auf jeden Fall der Wert seiner Kunstwerke. Das haben wir schon mal erlebt, dass das innerhalb von 3 Stunden in New York eine 30-prozentige Steigerung gegeben hat. Das haben wir bei der Documenta 11 schon mal ganz praktisch erlebt. Und ich glaube, dass das für den Künstler besser ist, wenn er in Ruhe an seiner Arbeit arbeiten kann. Und dann wird er ja mit der Documenta dann immer noch prominent genug.
Aber der Documenta-Freundeskreis, Sie haben es vorhin gesagt, kriegt so ein... Also ein bisschen Insiderwissen, dieser oder jener Künstler wird wahrscheinlich etwas zeigen auf der Documenta. Das könnten die doch ausnutzen. Das sind ja auch Leute, die gerne in Kunst investieren.
Ich glaube, das sind so verantwortungsbewusste Menschen, dass die nicht im Vorfeld sich auf dem Kunstmarkt betätigen mit solch einem Insiderwissen.
Und woher kommt da ihr Vertrauen?
Erfahrung.
Gibt's aber noch nicht so lange.
Nein, wir haben das zum ersten Mal bei der Documenta 12 gemacht. Wenn es ein Kreis von Galeristen würde, dann wäre der Ansatz verfehlt.
Abgesehen vom materiellen Wert eines Kunstwerks gibt es ja auch den ideellen Wert, so für einen ganz persönlich. Ich denke auch, dafür muss man ein Kunstwerk gar nicht unbedingt besitzen. Es kann trotzdem eine hohe Bedeutung für einen haben. Haben Sie für sich so ein Kunstwerk, das für Sie ganz persönlich von Wert ist, vielleicht aus den 4 Documenta-Ausstellungen, die Sie gemacht haben?
Spontan fällt mir ein, dass die Kunstwerke, die Kommunikation in Gang setzen, für mich besonders wichtig sind. Also die Dinge, die zum Beispiel durch Ai Weiwei auch in Gang gesetzt wurden, wo Diskussionen entstanden sind, als der Turm zusammenbrach, ist das eigentlich noch Kunst, wenn der Wind den Turm zusammengeklappt hat? Oder ist es so, dass das Kunstwerk eigentlich besser wird, wie der Künstler gesagt hat?
Können Sie es nochmal beschreiben, das Kunstwerk?
Es gab einen Turm von Ai Weiwei mit Türen und Fenstern aus Häusern, die in China abgerissen wurden, die also aus China nach Deutschland transportiert wurden. Daraus wurde ein Turm gemacht. Und der ist dann durch ein Unwetter in Kassel zusammengekracht. Und dann hat der Künstler anschließend gesagt, so wie es jetzt ist, das ist eigentlich interessanter als vorher. Also auch diese Frage.
Das war eigentlich nicht geplant.
Es war nicht geplant. Die Natur war stärker als die Kunst in dem Fall. Und der Künstler hat den Eingriff der Natur akzeptiert für sich. Also auch solche Dinge, die da kommunikativ in Gang gesetzt werden, die reizten mich auch an der Ausstellung.
Sagt Bernd Leifeld, Geschäftsführer der Documenta 13 in Kassel, die ab diesem Wochenende 100 Tage zu sehen ist. Uli Höhmann hat mit ihm gesprochen. Weitere Infos auf hrinforadio.de.